Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und heute soll es mal wieder um ein paar Fragen gehen, die von euch per Twitter, Instagram oder per E-Mail angekommen sind. Denn ihr schickt uns ja immer noch wahnsinnig viele Fragen zum Thema Bitcoin und ich versuche die jetzt aktuell natürlich so schnell wie möglich zu beantworten, aber es kann natürlich mal ein bisschen dauern. Deshalb Entschuldigung dafür, wenn es doch einen Tag länger dauert. Es ist ja, denke ich mal, kein Problem. Und ich denke, da sind einige Fragen dabei, die nicht nur die einzelne Person interessieren, sondern wahrscheinlich viele, viele andere Hörer und Hörerinnen auch. Deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen heute immer wieder 2 bis 3 Fragen, je nachdem, wie lange die Zeit reicht. Und ich möchte die hier direkt für alle beantworten. Und denn ich finde, es ist richtig und vor allem wichtig, Fragen zu stellen. Denn wir müssen uns immer noch vorstellen, Bitcoin gibt es jetzt seit knapp 12 Jahren und niemand versteht Bitcoin zu 100%. Denn Bitcoin, wisst ihr ja, besteht aus so vielen einzelnen Unterthemen wie zum Beispiel Technologie, Geldlehre, Geldtheorie, natürlich dann soziopolitische Dinge, die global spielen. Das bedeutet, niemand kann wirklich Bitcoin komplett erfassen. Und das finde ich wahnsinnig toll, denn Bitcoin ist für uns alle etwas komplett Neues. Denn niemand von uns oder auch kein Mensch hat zuvor so etwas wie Bitcoin gesehen mit dieser digitalen Begrenztheit, mit dem geplanten Verteilungsplan. Deswegen, wir fangen alle bei Null an, deshalb ist der Podcast auch da, denn ich möchte auch noch einiges dazulernen. Und ich hoffe, dass wir das in der Zukunft auch noch machen können. Und hier auch nochmal der Hinweis, es gibt so tolle Quellen im Internet, mit denen ihr über Bitcoin etwas lernen könnt. Wir hatten ja in der Episode 15 war das mit Fabio von Apricomedia darüber gesprochen, welche hilfreichen Seiten es denn gibt. Deshalb gerne, wer das noch nicht gehört hat, gerne nochmal da reinhören. Klar, natürlich, in der Zeit hat sich natürlich auch noch einiges verändert und es ist auf jeden Fall geplant, dass wir auf unserer Homepage auch so eine Art kleine Mediathek einrichten mit so ein paar Hinweisen, ein paar Büchern, die ihr auf jeden Fall lesen könnt. Aber wie gesagt, schickt gerne weiterhin Fragen und ich denke mal, dass es auch in der Zukunft noch weitere solche Folgen geben wird, bei denen ich auf jeden Fall so ein paar häufige Fragen beantworte. Und das ist natürlich auch so ein bisschen für mich so ein kleines Meinungsbild von euch, welche Themen denn euch so weiterhin interessieren. Aber natürlich auch zum Thema, welche Gäste man einladen kann, mit denen ich über genau diese Themen sprechen kann. Dann springen wir direkt mal rein in die erste Frage. Die kam nämlich auch schon ein paar Mal auf und auch häufig auch bei Twitter in letzter Zeit. Denn die Frage ist, ist Bitcoin überhaupt begrenzt, wenn man einen Bitcoin in theoretisch unendlich viele Untereinheiten unterteilen könnte? Denn ist da überhaupt noch eine Begrenztheit gegeben? Das heißt ja, wir wissen, die maximale Anzahl der Bitcoin, die jemals im Netzwerk existieren wird, ist 21 Millionen. Jeder einzelne Bitcoin lässt sich ja in 100 Millionen Satoshis unterteilen. Das ist ja vergleichbar mit den Fiat-Währungen, also zum Beispiel den Euro. Da können wir ja sagen, 1 Euro ist unterteilt in nochmal 100 Cent, um eben kleinere Transaktionen durchzuführen. Bei Bitcoin wiederum ist es der Punkt, Bitcoin ist digital. Das heißt, wir könnten relativ einfach noch weitere Untereinheiten hinzufügen. Also sogenannte zum Beispiel Mikro-Satoshis, wo dann eben ein Bitcoin, die noch nicht mehr 100 Millionen Unterteile hat, sondern eben 1 Milliarde oder sogar noch mehr. Das wäre theoretisch auf jeden Fall möglich, müsste eben vom Netzwerk und von den Teilnehmern festgelegt werden und auch bestimmt werden und auch angenommen werden vor allem. Nun ist jetzt die Frage, wenn man das Ganze noch weiter unterteilen kann, bedeutet es denn nicht, dass es dann einfach keine Begrenztheit gibt, weil wir einfach noch mehr davon herstellen können. Und hierfür gibt es wirklich ein sehr gutes Gedankenexperiment, wo ich finde, dass das Ganze wirklich erklärt, wo denn da dieser Denkfehler dabei ist. Und hierfür nehmen wir einfach mal eine Pizza. Diese Pizza ist ja begrenzt. Wir haben nur eine Pizza, da ist eine gewisse Menge an Teig dabei, Belag. Und diese Pizza können wir jetzt natürlich unterteilen. Beispielsweise, wir schneiden 8 Stücke dabei raus. Und diese 8 Stücke haben wir jetzt vor uns liegen und theoretisch könnten wir jetzt 8 Personen jeweils ein Stück Pizza geben. Packen wir diese Stücke aber wieder zusammen, haben wir wie immer noch eine Pizza mit der gleichen Menge wie zuvor auch. Das heißt also, die Menge hat sich durch die Unterteilung nicht verändert. Nun können wir auch sagen, okay, wir sind jetzt plötzlich 64 Menschen hier. 64 Menschen möchten jetzt ein Stück Pizza bekommen. Was machen wir? Wir unterteilen das Ganze wieder in 64 Pizzastücke. Jeder kriegt ein Stück, jeder kriegt natürlich ein kleineres Stück. Und schlussendlich setzen wir es wieder zusammen, haben wir noch immer noch genau die gleiche Menge an Pizza, das heißt die gleiche Menge an Teig. Das zeigt uns was? Egal wie weit wir die Pizza unterteilen, die Menge erhöht sich nicht. Das heißt aber auch, wenn wir bei Bitcoin genau das gleiche machen, wenn wir die 100 Millionen Satoshis, die wir ja gerade haben, nochmal unterteilen würden in, sagen wir, 1 Milliarde Satoshis, hätten wir zwar für jeden Menschen möglicherweise mehr Untereinheiten, wenn wir aber alles zusammensetzen am Ende, haben wir wieder nur die 21 Millionen Bitcoin übrig. Denn wenn man nur mit der Annahme kommt, zu sagen, hey, wenn ich den Bitcoin noch weiter unterteilen kann, dann gibt es ja theoretisch eine unbegrenzte Menge für alle Menschen auf dieser Welt. Das wäre genau das Gleiche, wenn ich sagen würde, okay, ich habe nur eine Pizza und es möchten immer mehr Menschen davon satt werden. Was mache ich? Ja, okay, ich unterteile die Pizza einfach noch in mehr Stücke und damit kann ich mehr Menschen ernähren, was überhaupt nicht funktioniert. Und hier sieht man, dass dieser Gedankengang zu sagen, die Unendlichkeit der Untereinheiten, die wir theoretisch Bitcoin hinzufügen können, ist vorhanden. Ja, möglicherweise brauchen wir das auch in Zukunft, wenn natürlich der Preis weiter ansteigt und somit jeder Satoshi schon einen wahnsinnig hohen Wert hat, dann bräuchten wir theoretisch für kleinere Transaktionen natürlich auch kleinere Untereinheiten. Aber an der begrenzten Menge an sich würde sich überhaupt nichts ändern. Bedeutet also, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Das heißt, selbst wenn wir den Bitcoin noch weiter unterteilen würden als die 100 Millionen Satoshis, wie sie aktuell haben, würde nichts passieren. Das heißt, die Eigenschaft der Begrenztheit, die wir so ja noch nie in unserer Menschheitsgeschichte gekannt haben, ist immer noch vorhanden. Wir müssen uns überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass es da irgendwas passieren kann. Und vor allem, es gibt uns Menschen in der Zukunft, weil wir nicht wissen, wie sich entwickelt, Bitcoin vor allem auch im Wert, noch eine Möglichkeit und vor allem Flexibilität, uns da ein bisschen anzupassen. Denn es müssten sich eigentlich nur die Netzwerkteilnehmer darauf einigen, dass wir eben nochmal zum Beispiel 3 Untereinheiten hinzufügen würden, somit wir eben noch mehr Möglichkeiten haben, auch kleine Transaktionen durchzuführen, wenn der Preis weiter ansteigen würde. Kommen wir nun zur zweiten Frage, die wirklich auch sehr häufig von euch gestellt wurde und die auch sehr, sehr interessant ist, denn man muss ein bisschen weiter in die Zukunft denken. Denn was passiert im Jahr 2140, wenn alle Bitcoin im Umlauf sind und die Miner keine Belohnung mehr für ihre Arbeit erhalten? Worin besteht denn ihr Anreiz, überhaupt noch weiterzumachen? Dafür müssen wir ein bisschen zurückspringen. Wir haben ja häufig das Thema Mining schon angesprochen. Für viele ist es wahrscheinlich jetzt doppelt, deshalb mache ich es relativ kurz. Ganz einfach ausgedrückt empfangen Miner die neuen Transaktionen, die im Netzwerk getätigt werden, bündeln diese Transaktionen, sie validieren dann die Transaktion und sichern dadurch das Netzwerk. Und bei dem Mining-Prozess geht es nämlich darum, dass die Miner versuchen, eine bestimmte Zahl für diesen Block zu finden und die Miner treten einen Wettbewerb. Das heißt, sie versuchen, so schnellstmöglich diese Zahl zu finden und der Miner, der als erstes diese Zahl gefunden hat, darf den nächsten Block auch generieren. Und um diese bestimmte Zahl zu finden, haben die Miner keine andere Möglichkeit, außer es einfach auszuprobieren. Das heißt, sie müssen die Zahl immer einsetzen in den Block und gucken, ob am Ende dieses gewünschte Ergebnis rauskommt. Und um die Chancen zu erhöhen, diese Zahl zu finden, benutzen sie bestimmte Hardware, die pro Sekunde eine wirklich hohe Zahl an Versuchen durchtesten kann und am Ende dann möglicherweise die richtige Zahl zu finden. Nun ist es so, dass die Miner alle in Wettbewerb treten. Das heißt, der Miner, der diese Zahl als erstes findet, darf den nächsten Block generieren. Und wie bei jedem Wettbewerb erhält auch dieser Miner einen Preis. Und beim Mining-Prozess sind das eben Bitcoin, die der Miner als Belohnung für seinen Aufwand erhält. So kann man sich das jetzt wirklich sehr, sehr vereinfacht vorstellen. Aber es reicht, wie gesagt, komplett aus. Und so ein Block wird ja von jedem Miner durchschnittlich alle 10 Minuten gefunden. Das bedeutet, alle 10 Minuten bekommt ein Miner auch diese Belohnung. Und diese Belohnung wird jetzt nicht irgendwie von jemandem bestimmt festgelegt, die ändert sich, sondern die ist wirklich im Netzwerkcode von Bitcoin integriert. Und zu Beginn, also ungefähr vor 12 Jahren dann knapp, betrug diese Belohnung noch 50 Bitcoin. Also jede 10 Minuten erhielt der erfolgreiche Miner 50 Bitcoin als Belohnung. Man muss aber natürlich auch dazu überlegen, damals war natürlich der Wert gerechnet in der Fiat-Währung, also in Euro oder in Dollar, natürlich wesentlich geringer. Und diese Belohnung halbiert sich automatisch nach 210.000 Blöcken. Das sind ungefähr 4 Jahre. Das bedeutet, also am Anfang waren es 50 Bitcoin, nach 4 Jahren hat sich es halbiert auf 25, dann auf 12,5 und jetzt aktuell sind wir bei 6,25 Bitcoin. Das bedeutet, der Miner, der erfolgreiche Miner vor allem, erhält diese 6,25 Bitcoin für den erfolgreich gefundenen Block. Alle anderen Miner gehen leer aus. Das heißt also, derzeit werden pro Tag 900 Bitcoin als Belohnung an die Miner ausbezahlt und diese 900 Bitcoin entstehen in Anführungszeichen aus dem Nichts, die werden von dem Protokoll freigegeben. Deshalb kann man auch sagen, dass jeden Tag 900 neue Bitcoin in dem Netzwerk freigegeben werden. Und damit weiß jeder Netzwerkteilnehmer jetzt zu jedem Zeitpunkt, wie viele Bitcoin vorhanden sind und wie viele denn pro Tag hinzukommen. Das ist das komplette Gegenteil zu unserem Fiat-System, bei dem wir vertrauen müssen, was die Zentralbanken denn entscheiden, wie viel Geld jetzt denn auf den Markt kommt. Und bei Bitcoin ist eben da der große Unterschied. Das heißt nämlich, die 21 Millionen Bitcoin, von denen wir gerade eben schon gesprochen haben, die sind noch gar nicht vorhanden. Aber wir wissen, dass in Zukunft pro Block eine gewisse Belohnung ausgezahlt wird. Wie gesagt, derzeit sind es 6,25 Bitcoin pro Block. Letztes Jahr hatten wir das sogenannte Halving, also die Halbierung dieser Belohnung. Das heißt also, in 4 Jahren, 2024, wird es wieder die nächste Halbierung dieser Menge geben. Dann sind wir bei 3,125 Bitcoin. Gehen wir diesen Weg mal im Kopf einfach weiter, halbiert sich jetzt auch dieser Betrag immer weiter, bis man schlussendlich 2140 ankommt, bei dem eben diese Belohnung auf Null herunterfällt. Und ab diesem Zeitpunkt erhalten die Miner eben keine Belohnung mehr für ihre Arbeit. Nun müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, warum brauchen die überhaupt eine Belohnung? Denn wie gesagt, sie brauchen eine bestimmte Hardware dafür. Die Hardware kostet Geld, die benötigt Energie, also Strom. Und natürlich brauchen wir noch weitere Punkte, wie zum Beispiel Lagerkosten etc. Das heißt, sind alles Kosten, die aufgebracht werden. Und nun könnte man sich fragen, okay, warum, wenn ich Kosten habe, brauche ich ja irgendwie auch eine Einnahme, sonst würde es keiner machen. Und die angesprochene Belohnung ist eben nun der Anreiz dafür, dass die Miner diese Kosten auf sich nehmen. Denn die erfolgreichen Miner erhalten ja diese Belohnung in Bitcoin und können dann wieder diese Bitcoin theoretisch in Fiat-Währung umwandeln und damit ihre Ausgaben decken. Beispielsweise sind das aktuell ja, das sind 900 Bitcoin pro Tag, das wären bei einem Bitcoin-Preis von 48.000 Euro derzeit, das sind dann rund 43 Millionen Euro pro Tag. Und mit dieser Belohnung wiederum können sie natürlich ihre Ausgaben decken. Und ganz einfach gesagt, wenn die Einnahmen höher sind als die Ausgaben, macht auch der Miner eben ein Plus und hat halt eben den Anreiz dafür, an diesem Wettbewerb, an diesem Mining-Prozess teilzunehmen. Nun ist eben die Frage, und das gehe ich mal ganz zurück wieder, ganz am Anfang, weil wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind, was passiert denn aber 2140, wenn eben keine Belohnung mehr an die Miner ausgeschüttet wird? Wie können die dann ihre Ausgaben decken? Und warum sollte ich dann zum Beispiel als Miner überhaupt an diesem Prozess teilnehmen? Und wenn dann die Miner eben nicht mehr mitmachen würden, was heißt es dann für das Bitcoin-Netzwerk? Wer würde dann die Transaktion validieren? Wer würde die neue Blöcke generieren? Und würde es dann nicht einfach heißen, dass das ganze Bitcoin-Netzwerk einfach auseinanderfällt und wir eigentlich nur noch, ja, sagen wir, knapp 120 Jahre Zeit haben, bis das Bitcoin-Netzwerk auseinandergeht? Und dafür müssen wir uns angucken, dass es nämlich neben dieser Belohnung, die wirklich auch als ein Batzen an Bitcoin ausgezahlt wird, noch einen anderen Punkt gibt. Denn bei Transaktionen im Netzwerk, kennt ihr es vielleicht ja, es gibt Transaktionsgebühren. Denn wenn ihr eine Transaktion im Netzwerk verschickt, könnt ihr ebenfalls eine Art Gebühr anhängen, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen. Und die einzelnen Miner dürfen sich nämlich die Transaktion aussuchen, die sie in ihren Block aufnehmen möchten. Nun ist die Frage eher, wie wählt denn der Miner dann die Transaktion aus? Der Punkt ist nämlich, diese Transaktionsgebühren, die an diesen Transaktionen angehängt sind, darf natürlich nur der erfolgreiche Miner behalten. Das heißt natürlich auch, dass die Miner eben die Transaktionen rausnehmen werden, die eben die höchsten Gebühren angehängt haben. Denn die dürfen sie behalten und damit kann man eben mehr Einnahmen generieren. Daher kommt auch der Punkt, dass umso höher die Gebühren, die an einer Transaktion angehängt sind, desto schneller wird diese Transaktion auch bearbeitet. Das bedeutet, sie wird auch schneller in den Block übernommen, das heißt, sie ist schneller validiert, das heißt, sie ist schneller angekommen. Deshalb kennt ihr das ja vielleicht in euren Wallets oder auch beim Kauf von Bitcoin über die Relay-App, könnt ihr ja auch beim Versenden der Bitcoin auswählen, wie schnell ihr die Transaktion bestätigt haben möchtet. Und da könnt ihr meist auswählen zwischen schnell, langsam oder ja auch normal teilweise. Und damit wählt ihr eigentlich nur aus, welche Gebühren ihr dieser Transaktion anhängen möchtet, also wie viele Gebühren ihr zahlen möchtet. Und wenn ihr zum Beispiel dann die Variante schnell auswählt, zahlt ihr eben mehr Gebühren als bei der Variante langsam. Das Interessante dabei ist aber, dass die Miner diese Gebühren nicht vorgeben, sondern das ist eigentlich ein ganz einfacher freier Markt. Die Miner wählen eben nur die Transaktion aus mit den höchsten Gebühren und wir als Versender legen eigentlich nur fest, wie viel Gebühren wir zahlen möchten. Man kann sich natürlich aber auch vorstellen, umso mehr Transaktionen im Netzwerk sind, desto höher ist auch der Wettbewerb um diesen, in Anführungszeichen gesagt, ersten Platz. Denn es gibt immer jemanden, der einfach mehr zahlen möchte und der bereit ist, mehr zu zahlen, um einfach seine Transaktion schneller zu bestätigen. Das heißt also aber auch, ist die Nachfrage geringer im Netzwerk und die Aktivität geringer im Netzwerk, ist natürlich auch der Preis geringer, denn die Miner werden dann auch Transaktionen übernehmen, die vielleicht ganz, ganz geringe Gebühren angehängt haben, denn es gibt eben keine Nachfrage, es gibt also auch keine Gebühren, keine hohen, deshalb nehmen sie auch die kleinen Gebühren, weil das ist besser als gar nichts. Was die Wallets bei so einem Versand nämlich dann machen, ist, sie schätzen einfach den Wert oder eben die Gebühr, die man benötigt, um eben zu einer bestimmten Zeit seine Transaktion durchzubekommen. Das heißt also, das ist nicht vorgegeben vom Netzwerk, sondern das ist einfach der komplette Marktpreis, der sich gerade eben einpendelt. Deswegen gibt es ja auch Tage, bei denen die Aktivität wahnsinnig hoch ist, dann sind auch die Gebühren wahnsinnig hoch und dann gibt es wiederum Tage, wo es einfach wahnsinnig günstig ist und das sind dann zum Beispiel Tage, an denen ihr die Bitcoin-Guthaben von eurem Exchange, von der Relay-App zum Beispiel, auf eure Hardware-Wallet überweisen könnt. Wenn wir nun zurückkommen zu unserer Ausgangsfrage, springen wir jetzt einfach mal 120 Jahre, 119 Jahre vor in das Jahr 2140. Was heißt das für die Miner jetzt? Die Miner erhalten für ihren Aufwand keinen bestimmten Bitcoin-Betrag mehr als Belohnung, wie heute zum Beispiel die 6,25 Bitcoin, sondern sie finanzieren sich ausschließlich über diese Transaktionsgebühren, die sie eben erhalten. Man muss eben beachten, Die Transaktionsgebühren, die an alle Transaktionen pro Tag angehängt werden, sind ungefähr so zwischen 60, aber auch teilweise 200 Bitcoin, die dann pro Tag eben an die Miner auch noch ausgezahlt werden. Man sieht im Gegensatz zu den 900 Bitcoin, die die feste Belohnung sind, ist es eher ein geringerer Anteil. Dann könnte man jetzt sagen, okay, lohnt sich dann für die Miner überhaupt noch in der Zukunft? Die Frage ist jetzt eben, ja, wir wissen es einfach nicht, was in Zukunft ist, denn wir wissen nicht, wie sieht unsere Welt 2140 denn aus? Denn wie groß wird Bitcoin sein? Welchen Wert hat Bitcoin? Gibt es überhaupt noch eine Fiat-Währung, wo wir dagegen rechnen könnten und sagen, okay, Bitcoin ist eben dann rein hypothetisch gesagt 5 Millionen Dollar wert? Gibt es sowas überhaupt noch? Wird Bitcoin weltweit als Weltreservewährung benutzt oder gibt es Bitcoin überhaupt noch? Aber wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass wenn es Bitcoin bis dahin noch gibt, dass der Wert eines Bitcoin sich immer weiter ansteigen wird. Das bedeutet auch wiederum, dass die Einnahmen der Miner über die Gebühren auch weiter ansteigen wird. Und wovon wir auch ausgehen können, ist, dass wenn Bitcoin noch weiter im Wert steigt, dass eben sich auch das Netzwerk vergrößert. Denn wir wissen ja, Netzwerkeffekt, die Anzahl der Teilnehmer im Netzwerk wächst nicht linear, sondern exponentiell. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen denn 2140 Bitcoin verwenden werden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es weiter wächst, wird auch die Anzahl der Transaktionen, die tagtäglich im Bitcoin-Netzwerk durchgeführt wird, auch weiter ansteigen. Und wir haben ja letzte Woche in der Folge mit René darüber gesprochen, welches Skalierungsproblem Bitcoin hat. Und da haben wir ja gesehen, für schnelle Zahlungen ist es eben überhaupt nicht gedacht. Dafür sind zum Beispiel andere Technologien wie das Lightning-Netzwerk da. Doch es wird auch wahrscheinlich immer wiederum Menschen geben, die größere Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk durchführen möchten. Und dann sind diese sicherlich auch bereit, noch mehr Gebühren zu bezahlen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, Staaten steigen wirklich damit ein. Das heißt, es müsste theoretisch Transaktionen auf einer Länderebene, auf einer Staatenebene passieren, die einen wahnsinnig hohen Wert haben. Die würden dann natürlich über dieses klassische Bitcoin-Netzwerk ablaufen, wohingegen kleinere Zahlungen im Alltag, wie letzte Woche besprochen, eher über das Lightning-Netzwerk ablaufen. Das bedeutet aber auch, ja, größere Nachfrage, größere Preis, mehr Einnahmen für die Miner. Das heißt, es wird auch dann für die Miner einen Anreiz geben, weiterzumachen. Insbesondere auch durch den Punkt, was kostet denn zum Beispiel in 120 Jahren die Technologie, die wir heute haben? Die wird sicherlich billiger werden, so kennen wir das ja. Und auch die Energiekosten sind wahrscheinlich auch geringer. Wir wissen einfach nicht, wo der technologische Fortschritt hingeht. Zudem werden wir alle das Jahr 2140 höchstwahrscheinlich nicht selbst erleben. Doch wir erleben diese Abnahme der Belohnung für die Miner schon live mit. Denn zum Beispiel im Jahr 2032, was jetzt gerade mal knapp 10 Jahre entfernt ist, springt die Belohnung unter einen Bitcoin pro Block. Das heißt, ab da geht es wirklich wahnsinnig schnell nach unten, weil es halbiert sich ja immer wieder weiter. Das heißt, wir werden sehen, was dann passiert. Und ich finde es wahnsinnig spannend zu sehen, was denn dann in Zukunft passiert. Denn die Miner werden auch in ein paar Jahren oder auch in 10, 20, 30, 40 Jahren ja ihre Kosten decken müssen. Wird das Ganze dann ausgeglichen, weil eben der Bitcoin-Preis in Zukunft so stark ansteigen wird, damit auch die geringer werdende Belohnung ausreicht, um die Kosten zu decken? Oder werden die Transaktionsgebühren im Netzwerk so stark ansteigen, damit dadurch die Kosten gedeckt werden? Und was heißt es dann zum Beispiel für das Lightning-Netzwerk? Werden wir das eher mehr benutzen? Und da sieht man wieder, da spielen so viele Faktoren mit rein, die eben nicht von außen reguliert werden, sondern das sind wirklich, wie gesagt, Bitcoin hat einfach nur Marktteilnehmer, die nach gewissen Anreizen so interagieren, dass es für sie am besten ist. Und danach gleicht sich das Ganze aus. Und das finde ich einer der größten und wichtigsten Punkte bei Bitcoin zu verstehen, dass es von niemand von außen regulieren kann, sondern dass alle Teilnehmer, ob das jetzt Miner sind, ob das der normale Netzwerkteilnehmer ist, sich gegenseitig eben so in der Balance halten und schlussendlich das irgendwie auch im Preis ausgedrückt wird. Und deswegen, die Zukunft wird interessant werden und wir gucken mal, wie das dann auch in 20, 30, 40 Jahren aussieht. Kommen wir nun zur dritten und letzten Frage in dieser Folge. Dabei ging es nämlich darum, es gibt immer noch Milliarden Menschen auf dieser Welt, die keinen Zugang zu einem Bankensystem haben. Und wie können die dann Bitcoin überhaupt kaufen, wenn man kein Bankkonto hat? Ist das nicht ein kompletter Widerspruch? Und ich möchte diese Frage nehmen und ein bisschen weitergehen. Denn das ist richtig, denn wenn wir zum Beispiel jetzt in Deutschland Bitcoin kaufen wollen auf diesen bekannten Plattformen wie jetzt Coinbase, Bitwala, Bitpanda, Kraken, was auch immer, benötigen wir eben ein Bankkonto, weil wir müssen das Geld, unsere Fiat-Währung, unser Euro ja irgendwie zur Plattform bringen, mit dem wir dann wiederum Bitcoin kaufen können. Doch bei diesem Gedankengang geht es eigentlich immer nur darum, wie wandle ich meine Fiat-Währung, Dollar, Euro, um in Bitcoin. Und dafür benötige ich eben ein Bankkonto und ich muss dafür auch zum Beispiel Daten preisgeben, wie wir das ja schon häufig bei dem KYC-Prozess gesehen haben. Aber ich denke, wir können mal anschauen, es gibt nämlich einen anderen Weg. Denn man muss ein bisschen umdenken, denn man kann Bitcoin ja eben nicht nur kaufen, sondern man kann es eben auch über andere Wege erhalten. Denn zum Beispiel, kaufen wir selbst auch keinen Euro, um damit nachher ja zum Beispiel ein Bäcker Brötchen zu kaufen. Und um Bitcoin eben zu erhalten, ohne dafür, dass ich dann eine Fiat-Währung umzutausche, ist zum Beispiel der Weg des Minings. Denn wir haben ja gerade gesehen, jeder Miner oder jeder erfolgreiche Miner erhält für seinen Aufwand eben eine gewisse Anzahl an Bitcoin. Nun ist eben die Frage, ist das überhaupt noch lukrativ für eine Privatperson, also zum Beispiel für mich, Bitcoin-Mining zu betreiben? Und da müsste man jetzt beachten, okay, welche Kosten habe ich denn für das Bitcoin-Mining? Denn teilnehmen kann theoretisch jeder. Doch ich muss gucken, was kostet denn eben diese Hardware? Diese Hardware ist nämlich nicht nur ein ganz einfacher Computer, sondern es ist eine spezielle Hardware, die pro Sekunde wahnsinnig viele Versuche bei diesem Mining generieren kann. Also ich möchte da jetzt nicht so tief ins Detail gehen, weil ich da auch selbst keine große Ahnung von diesem technischen Aspekt habe. Aber es ist auf jeden Fall der klassische Computer, das klassische Laptop, wie wir es alle auf unserem Schreibtisch stehen haben und unterm Schreibtisch stehen haben, reicht dafür nicht mehr aus. Das heißt, da brauche ich eben, muss ich da schon mal Geld dafür ausgeben. Und der nächste große Punkt ist eben die Stromkosten. Und da haben wir das Problem, wir in Deutschland oder in Europa allgemein, sind die Stromkosten eben wahnsinnig hoch. Und im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Ländern ist es eben da das Problem, dass die Ausgaben für den Strom zu hoch sind, damit es irgendwann rentabel ist. Beispielsweise sitzen viele Miner in China, da eben dort der Kohlestrom eben von der Regierung subventioniert ist, dadurch sehr, sehr günstig ist. Oder es auch da viel Wasserkraftwerke gibt, um eben dort den Strom so günstig wie möglich abzugreifen. Oder in eben Ländern mit viel erneuerbaren Energie, weil dadurch eben viel, viel Energie zum geringen Preis erwirtschaftet werden kann. Oder eben an Orten, wo Energie sehr, sehr günstig entstehen kann, aber es nicht verbraucht wird. Das heißt, es gibt überschüssige Energie. Und wie wir ja wissen, Energie zu speichern ist wahnsinnig aufwendig. Das heißt, der größte Teil der Energie wird einfach, ja, der verpufft. Und an diesem Punkt kann man ansetzen und sagen, okay, ich nehme diese Energie ab, die ist günstig. Und meine Ausgaben für das Mining sind sehr, sehr gering. Aber wie gesagt, in Deutschland sind die Stromkosten eben wahnsinnig hoch. Und man müsste eine Rechnung machen, okay, welche Einnahmen habe ich über die Belohnung und welche Ausgaben habe ich über die Hardware und vor allem auch die Energie- und Stromkosten. Und zudem muss man sagen, ist dieses Mining-Business so groß geworden, dass es wirklich ein ganz, ganz großes Geschäftsmodell geworden ist. Das heißt, die großen Unternehmen, die das machen, haben natürlich größere Möglichkeiten, die Hardware auch billiger einzukaufen. Sie haben eine größere Möglichkeit, den Strom günstig zu beziehen. Das heißt, wir als Privatpersonen haben da gar keine Möglichkeit mitzuhalten. Und es gibt zwar eine Möglichkeit, die sogenannten Mining Pools, da kann man sich dann zusammenschließen mit vielen, vielen anderen. Und da erhält man dann einen kleinen Anteil, eben an der Gesamtbelohnung, so ein bisschen wie beim gemeinsamen Gruppenlotto spielen. Aber auch hier müsste man sich wirklich hinterfragen, lohnt sich das wirklich dieser Aufwand, die Hardware zu kaufen, die Stromkosten zu bezahlen? Und da gibt es noch andere Möglichkeiten, Bitcoin zu erhalten, ohne dafür, dass man ein Bankkonto benötigt. Und eine Variante ist zum Beispiel, ich gehe nicht über eine Plattform, um Bitcoin zu kaufen, weil eine Plattform macht ja nichts anderes, als Bitcoin an einer zentralen Stelle zu sammeln und dann die Käufer und Verkäufer zueinander zu bringen, sondern ich suche mir direkt einen Tauschpartner, einen Partner oder eine Partnerin, mit der ich dann meine Bitcoin austausche. Das heißt, ich finde einen Partner, eine Partnerin, die eben Bitcoin hat, diese verkaufen möchte und ich habe eben meinen Euro, den ich ihr oder ihm geben möchte und dann tauschen wir das Ganze aus. Ich gebe ihr oder ihm mein Geld, zum Beispiel ein Bargeld oder ich schicke es ihr über andere Wege und ich erhalte im Gegenzug die Bitcoin geschickt auf meine Adresse. Hier haben wir aber das große Problem, erstens, ich muss diese Person finden. Und damit jetzt die Frage, wie finde ich diese Person? Denn entweder muss ich die in meinem Bekannten- oder Freundeskreis haben, ich muss die irgendwie online über eine Plattform kennenlernen. Und da ist nämlich der große Punkt, der Vorteil dieser Plattform, weil die ja global interagieren. Denn dort treffen Käuferinnen und Käufer aus der ganzen Welt aufeinander, wodurch dann eben eine große Liquidität entsteht. Das heißt, ich kann relativ schnell Bitcoin kaufen und verkaufen. Zudem haben wir das Problem der Sicherheit. Wie wird garantiert, dass mein Gegenüber auch wirklich mir das Geld oder die Bitcoin gibt? Das heißt, entweder treffen wir uns dann wirklich privat auf einem Parkplatz im Dunkeln oder wir machen das online, dann habe ich aber auch das Problem, dass ich dem vertrauen muss. Und man sieht, das ist nicht ganz so einfach und es wird natürlich auch immer noch einfacher werden, wenn mehr Menschen Bitcoin akzeptieren und sagen, okay, dann findet man auch relativ schnell einen Handelspartner. Der große Vorteil dabei ist aber, das Ganze ist wirklich anonym. Das heißt, bekommt niemand mit, außer die zwei Personen. Das ist wie wenn man sich auf der Straße trifft und ich übergebe jemandem 5 Euro, das hat keine Bank mitbekommen, kein Staat mitbekommen, das steht nirgendwo festgeschrieben. Das heißt, es ist wirklich eine der anonymsten Formen, um Bitcoin zu erwerben. Und jetzt kommen wir zum größten Punkt, nämlich das Verdienen von Bitcoin. Denn bisher nötig ja trotzdem Euro, um zum Beispiel mit dem Tauschpartner dann Bitcoin zu kaufen. Und beim Verdienen hat man die Möglichkeit, ich produziere etwas oder ich produziere eine Dienstleistung und jemand anderes kauft es mir eben ab. Und in dem Fall nicht mit Fiat-Währung, mit dem Euro, sondern mit Bitcoin. Beispielsweise, jeder, der selbstständig ist, kann die Zahlungsoption Bitcoin in seinem Online-Shop oder auf seinen Rechnungen eben in Bitcoin stellen und wird dafür bezahlt. Das heißt, er hat wirklich was Produktives erschaffen, einen Wert erschaffen und der Gegenüber oder die Gegenüber bezahlt jemanden eben mit dem Wert in Bitcoin. Das ist legitim, das gibt wahnsinnig viele, die das schon machen. Und natürlich ist es noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch die Akzeptanz geringer ist bis jetzt in der Bevölkerung. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag bekomme, eine Rechnung für jemanden schreibe und sage, ich hätte gern Bitcoin dafür, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Gegenüber zu mir sagt, hey Jonas, das geht gar nicht, ich zahle keine Bitcoin, keine Ahnung, was das ist, ich möchte mit Euro bezahlen. Aber auch hier muss man gucken, auch das ist nur eine Entwicklung, die immer weitergehen wird und immer weitergehen wird. Und wenn man jetzt zurückschaut und sagt, ja, ich brauche ein Bankkonto von Bitcoin zu erhalten, ja, stimmt eben nicht mehr. Weil wenn ich etwa einen Wert erschaffe und ich dafür bezahlt werde in Bitcoin, habe ich nie ein Bankkonto gebraucht. Und das wird natürlich immer einfacher werden, umso größer die Akzeptanz bei Bitcoin wird. Und das wird natürlich noch ein paar Jahre dauern möglicherweise, aber wir sind auf jeden Fall den Weg dahin. Und der nächste Punkt ist natürlich, ich könnte theoretisch auch sagen, ich bin jetzt kein Selbstständiger, sondern ich bin angestellt und ich könnte sagen, bitte bezahlt mein Gehalt in Bitcoin oder einen Teil in Bitcoin, weil das ist rein rechtlich möglich. Ich meine, jeder kann das bei seinem Arbeitgeber auch nachfragen und es gibt sicherlich auch Arbeitgeber, die da ganz normal einverstanden damit sind. Vielleicht müssen wir denen ein bisschen weiterhelfen bei der Umsetzung, aber das ist natürlich ein anderes Problem. Und ich denke eben, wir müssen uns ein bisschen von dem Gedanken entfernen, dass man Bitcoin wirklich nur kaufen kann. Denn wir kaufen ja auch keine Fiat-Währung, um denen dann morgens Brötchen kaufen zu gehen, sondern wir schaffen einen Wert, zum Beispiel durch eine Dienstleistung, durch ein Produkt, weil wir arbeiten gehen und dafür erhalten wir als Gegenwert Fiat-Währung. Und wir müssten jetzt einfach die Fiat-Währung austauschen gegen Bitcoin. Und dann hatten wir genau den gleichen Punkt. Das heißt, hier sehen wir noch so ein bisschen in den Leitplanken gefangen, mit denen wir einfach aufgewachsen sind. Denn wir kennen es, wir sind auf die Welt gekommen, die meisten von uns kennen den Euro nur oder vielleicht auch noch die D-Mark. Und das ist unsere Rechnungseinheit, mit der wir unsere Einnahmen und Ausgaben auch bewerten. Und theoretisch können wir auch hier den Switch machen. Wenn ich in Euro denken kann, kann ich auch in Bitcoin denken. Ich glaube, das dauert noch, weil das ist so ein Punkt, der gesellschaftlich wirklich sehr, sehr krass verankert ist. Und das ist auch so ein Punkt, mit dem wir aufwachsen, weil wir es einfach damit kennen. Aber ich denke, dass es einfach nur eine Limitierung der Akzeptanz und der Verwendung ist. Und wenn wir jetzt mal ein paar Jahre vorgucken und es immer mehr Menschen plötzlich Bitcoin verwenden als Zahlungsmittel und eben dann auch als Rechnungseinheit, vielleicht nicht den Bitcoin an sich, weil der Preis möglicherweise zu hoch ist, aber die Satoshis, was der Wandel sicherlich auch kommen wird irgendwann. Und auch hier finde ich es wieder wichtig, wir dürfen nicht unser aktuelles System auf Bitcoin übertragen und auf alles andere, sondern den Zustand mit dem Euro, vielleicht gibt es den in 10, 20, 30 Jahren gar nicht mehr. Und Bitcoin ist eben genau das Gleiche, nur es ist eben aktuell in der Entwicklung. Und man muss sich immer wieder klar machen, wir erleben gerade live mit, wie ein komplett neues Geld entsteht. Mit Eigenschaften der Begrenztheit, der Dezentralität, die wir noch nie in unserer Menschheitsgeschichte gesehen haben. Und wo das Ganze hingehen kann, wissen wir nicht. Aber es wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie das Ganze weitergeht. Und jetzt sind wir am Ende dieser Folge auch angekommen, denn die drei Fragen sind wahnsinnig spannend, da sich noch weitere Gedanken drüber zu machen. Und insbesondere auch über das Thema Mining gibt es dann in Zukunft auf jeden Fall noch eine Folge, mit dem wir auch mit einem Gast tiefer einsteigen werden. Und deshalb vielen, vielen Dank auch an alle, die die Fragen eingeschickt haben. Und bevor wir zum Ende kommen, noch der Hinweis auf die Partnerschaft mit Shift Crypto. Denn wir haben ja jetzt gesehen, Bitcoin ist eben auf 21 Millionen begrenzt. Ist da einer verloren, ist der weg, den kann man nicht wieder zurückholen. Und Bitcoin kann man eben im Gegensatz zu Fiat-Währung nicht einfach nachdrucken. Deswegen ist es umso wichtiger, sich um die Sicherheit zu kümmern, um die Aufbewahrung der privaten Schlüssel. Und hier ist, wie immer gesagt, die Bitbox einfach die beste Variante, um die privaten Schlüssel langfristig und sicher aufzubewahren. Und deshalb kann ich euch nur die Bitbox ans Herz legen, denn für mich ist dieses Hardware-Wallet einfach die perfekte Kombination aus einfacher Bedienung und großer Sicherheit. Und dank der Partnerschaft mit Shift Crypto erhaltet ihr bei eurem Kauf mit dem Code BTCVERSTEHEN10 10% Rabatt, aber nur auf die Bitcoin-Only Edition. Und natürlich noch der Hinweis darauf, dass ich wie immer alle Episoden, die ich heute angesprochen habe, wie zum Beispiel zum Thema Bitcoin-Mining oder die Episode mit Fabio von Aprico Media, mit dem wir über die besten Quellen zum Thema Bitcoin gesprochen haben, in den Episodennotizen verlinken werde. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr das noch nachholen möchtet oder wenn ihr vielleicht tiefer in das Thema einsteigen wollt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet und schickt weiterhin Fragen rund um das Thema Bitcoin oder auch Feedback einfach per Mail oder per Twitter. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns dann am nächsten Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin, ciao!